Was habe ich euch mitgebracht als Predigt? Das Thema ist ein Wunschthema von einem Jugendlichen gewesen. Und zwar hat er gesagt, mach doch mal was über Gleichnisse. Wie hat man das denn zu verstehen? Und bei uns in Harburg hängt ein großes Bild an der Wand. Und da dachte ich mir, dann nehme ich doch mal das Thema, nämlich die 10 Jungfrauen. Das ist ja auch ein Gleichnis, das wir relativ häufig präsent haben. Aber was bedeutet das denn überhaupt? Und ich möchte mit euch gleich am Anfang jetzt in die Bibel gucken. Wir finden das Gleichnis in Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind verloschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Wofür steht jetzt dieses Gleichnis? Und bei dieser Frage gibt es große Unklarheiten, unterschiedliche Auslegungen über die Zeit des Christentums hinweg. Ein paar Beispiele. Hieronymus zum Beispiel hat gesagt, das sind auf der einen Seite natürlich körperliche, aber auch geistige Jungfrauen. Aber es sind keine echten Jungfrauen, also nicht im technischen Sinne. Er vergleicht dabei die Jungfrauen mit den Verheirateten. Diejenigen, die jungfräulich sind, die gehören zu Gott und diejenigen, die geistig mit anderen Themen verheiratet sind, eben nicht. Dann gibt es zum Beispiel Hilarius von Poitiers, der heißt tatsächlich Hilarius. Der sagt, die Lampen, das sind die hellen Seelen und die strahlen durch die Taufe. Und das Öl, das sind eben die guten Werke. Augustinus von Hippo hat gesagt, die Jungfrauen sind die 5 Sinne. Man kann die 5 Sinne klug einsetzen oder eben schlecht. Chrysostomos hat gesagt, das Öl, das ist die Nächstenliebe, das sind Almosen und Hilfe für Notleidende. Und Origenes hat gesagt, Öl, das ist das Wort der Lehre. Man muss es also rein halten, das ist die reine Wahrheit. Ihr merkt, mehr oder weniger sind das auch Auslegungen, die wir heute irgendwie gehört haben. Es geht um Lehre, es geht um gute Werke, es geht um die geistige Verfassung, beziehungsweise wem man sich dahin gibt, geistig. Und das sind jetzt alles nur Beispiele gewesen aus der frühen Christenheit, also die ersten paar Jahrhunderte. Nachher im Mittelalter, als dieses Gleichnis so richtig beliebt wurde, man anfing, dieses Gleichnis auch in Kirchen zu verbauen, da ging es nochmal richtig ab, was diese Auslegung angeht. Aber wie schon gesagt, da ist ein großes Spektrum, das kann man schon mal erkennen. Aber was bedeutet das jetzt? Der Kern des Gleichnisses ist ja relativ schnell klar. Es geht zum einen um Wachsamkeit, denn Jesus kommt recht unverhofft oder unerwartet, das ist schon mal klar. Und die Wachsamkeit, die zeichnet sich durch Klugheit aus, hier durch das Öl, symbolisiert. Im Kern bedeutet dieses Gleichnis also, seid wachsam und gut vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu. Denn sie kann jederzeit kommen und ihr habt dann besser Öl parat. Aber jetzt fangen schon die Probleme an. Was ist denn jetzt das Öl? Das ist ein bisschen rätselhaft, denn es wird nicht erklärt in dem Gleichnis. Ist das Öl jetzt eine gute Tat, die man tut? Oder ist das die Reinheit der Lehre? Ist das die Taufe oder der Heilige Geist? Und was bedeuten eigentlich die Jungfrauen? Warum hat er nicht andere genommen für dieses Gleichnis? Er hätte ja auch erzählen können, dass die Braut wartet. Und siehe, es war eine Braut, die hat gewartet und hat dann irgendwas gemacht. Hätte er ja machen können. Oder warum nicht die Gäste? Warum macht er nicht das gleiche Gleichnis und sagt eben nicht, da sind 10 Jungfrauen, sondern 10 Gäste oder 100 oder was auch immer? Oder warum nimmt er nicht den Wedding Planner als Beispiel, der da wartet und nervös wird, weil der Bräutigam nicht aufkreuzt? Warum nimmt Jesus hier die 10 Jungfrauen als Protagonisten des Gleichnisses und nicht irgendjemand anders? Mal ein kleiner Exkurs zum Thema Jungfrauen. Jesus hat in seinem Gleichnis ja immer Dinge aus dem damaligen Alltag genommen, damit die Menschen irgendwie einen Bezug dazu herstellen konnten. Er hat jemanden genommen, der ein Feld bestellt, jemanden, der Verwaltungsaufgaben hat und so weiter. Jungfrauen müssen also damals irgendeine Rolle bei einer Hochzeit gehabt haben. Das Gleichnis zeigt auch, inwieweit diese Rolle besteht. Also man geht offensichtlich mit einer Lampe dem Bräutigam entgegen und dann macht man da irgendetwas. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Jesus Dinge manchmal übertreibt. Und zum Beispiel in dem Gleichnis vom Sämann, ja, da streut er aus und manches fällt auf den Weg und manches auf Stein und manches unter die Dornen. Das ist ja kein so richtig bestelltes Feld. Das ist ein wenig übertrieben. Oder derjenige, der Schulden hat bei seinem König, ja, das ist eine astronomische Summe. So viele Schulden hat ja niemand. Manchmal übertreibt Jesus einfach, um auf etwas aufmerksam zu machen. Und das macht es wieder schwer, wenn wir uns fragen, was ist denn jetzt hier mit den Jungfrauen? Denn in Wahrheit wissen wir nichts über die Funktion der Jungfrauen in einer damaligen Hochzeit. Es gibt nichts dazu. Nicht einmal eine geschichtliche Notiz bei irgendeinem Weisen. Und das wird ja auch daran schon deutlich, dass selbst die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, die relativ kurz nach der Zeit Jesu ja lebten, nicht einmal die wussten wirklich, was es mit den Jungfrauen auf sich hat. Wir wissen über die Rolle dieser Jungfrauen in einer damaligen Hochzeit nichts. Nicht ein bisschen. Und deswegen, und weil es auch schon der frühen Christenheit schleierhaft war, was es mit diesen Jungfrauen auf sich hat, können wir nur raten. Waren es damals wirklich 10 Jungfrauen bei einer Hochzeit oder waren es vielleicht nur 2? Waren es überhaupt Jungfrauen? Oder war es etwas anderes? Denn das Hebräische kennt 3 Arten von Jungfrauen. Da gibt es zum einen die junge Frau. Also eine Frau, die zwar verheiratet ist oder auch nicht, aber vom Alter her recht jung ist. Aber sie ist eine richtige Frau. Also kein junges Mädchen oder so. Dann gibt es die tatsächlichen Jungfrauen. Also diejenigen, die man technisch gesehen als Jungfrau bezeichnet. Das waren Mädchen bis zum Alter von 12,5 Jahren, ungefähr. Ab da wurde man verheiratet und da ist man dann ja keine Jungfrau mehr. Wie schon gesagt, ab da kann man ja immer noch eine junge Frau sein, aber keine Jungfrau mehr. Und dann gibt es noch die 3. Art, Jungfrauen, die älter sind als 12,5 Jahre, also nicht mehr ihrem Vater gehören, aber auch noch nicht verheiratet sind und ihrem Mann gehören. Das gab es aber eigentlich nicht. Also in der Zeit Jesu hat man verheiratet, sobald es ging. Also so um die 12,5 Jahre. Wo kriegt man da 10 Jungfrauen her, die zwar verheiratet sein könnten, aber es nicht sind? Immerhin sind die auf einer Hochzeit. Deswegen wissen wir nicht ganz genau, was hier gemeint ist, denn das Griechische macht aus allen dreien Jungfrauen einfach ein Wort. Das ist Jungfrau. Was für eine Jungfrau oder was für 10 Jungfrauen waren das denn? Ein bisschen können wir der Bedeutung dieses Gleichnisses durch den Zusammenhang auf die Schliche kommen. Der ganze Abschnitt gliedert sich so. Er fängt an mit Matthäus 24, die Verse 1 bis 31. Und da warnt Jesus vor Verführungen und Gefahren der Endzeit. Er sagt, es wird Krieg geben, falsche Messiasse, Zügellosigkeit, Gotteslästerung, Naturerscheinungen, die Zerstörung Jerusalems. Und er sagt am Ende, das muss so kommen, das sind Zeichen der Zeit. Dann, Matthäus 24, die Verse 32 bis 44, bringt er ein erstes Beispiel. Er sagt, das ist wie mit dem Feigenbaum. Man kann das Ende irgendwie schon erkennen, auch wenn es noch nicht da ist. Weil so ein Baum eben den Jahreszeiten unterliegt. Auf der anderen Seite sagt Jesus dann aber, Jesus kommt wie ein, also er selbst, kommt wie ein Dieb in der Nacht. Die Verse danach, Matthäus 24, die Verse 45 bis 51, da fängt er an zu erklären, was es mit dieser Vorbereitung und Wachsamkeit auf sich hat. Er bringt das Gleichnis vom treuen und untreuen Verwalter. Und Jesus macht deutlich, dass ein treuer Verwalter gewissenhaft ist, weil sein Herr ja jederzeit kommen kann, obwohl er nicht weiß, wann das sein wird. Dann Matthäus 25, die Verse 1 bis 13, kommt unser Gleichnis von den Jungfrauen. Und im Anschluss an unser Gleichnis, Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, erklärt er noch einmal die Vorbereitung. Und zwar kommt da das Gleichnis mit den Talenten. Jesus macht deutlich, dass ein treuer Verwalter gewissenhaft ist, weil sein Herr am Ende von ihm Rechenschaft fordert. Und in Matthäus 25, die Verse 31 bis 46, kommt noch einmal ein Gleichnis, was die anderen Gleichnisse vorher konkret in der Anwendung werden lässt. Wenn wir uns das so angucken, dann merken wir, dass unser Gleichnis in einem großen Zusammenhang steht, der eine relativ klare Struktur hat. Jesus reiht hier Gleichnis an Gleichnis aneinander, um zu erklären, was es mit der Wachsamkeit und der Vorbereitung auf sich hat. Da gibt es am Anfang eine Einleitung. Er sagt, dass die Welt wird an ein Ende kommen. Das wird sich hinziehen, aber dann kommt es plötzlich. Und dann kommt gleich die Kernaussage, seid bereit. Und im Anschluss bearbeitet er diese Kernaussage und fragt, wie sieht denn die richtige Vorbereitung überhaupt aus? Und in dieser Bearbeitung, in diesen Gleichnissen, die er da bringt, stehen unsere Jungfrauen im Mittelpunkt. Sie sind quasi der Höhepunkt dieser ganzen Ausarbeitung. Und dann kommt noch einmal ein Abschluss mit einer Anwendung. Das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen befindet sich also in einem großen Themenkomplex. Hauptsächlich vergleicht Jesus die Vorbereitung mit Verwalterschaft von Besitz. Jesus antwortet hier aber trotzdem nicht deutlich, sondern nur durch Bilder. Und da frage ich mich, warum eigentlich? Er hätte doch auch sagen können, Freunde, pass auf, das Ende der Welt ist da und ihr seid besser vorbereitet. Also lest die Bibel, betet, singt Lieder und erzählt von Erfahrungen oder irgendwie so etwas. Er hätte doch ganz konkret werden können, macht er aber nicht. Und das Jungfrauengleichnis, das stellt hier noch einmal eine besondere Rolle dar. Deutlich wird, Vorbereitung und Wachsamkeit sind etwas Aktives, das muss man tun. Oder eben nicht. Der Schlüssel dabei ist aber am Ende die Zusammenfassung mit der Anwendung. Denn die erklärt, wie man die Gleichnisse vorher zu verstehen hat. Und deswegen sollten wir uns das mal angucken. Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Zu denen an seiner linken Seite aber wird er sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder unter euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr wolltet mir nichts zum Anziehen geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten, lasst es euch sagen. Die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. Hier wird deutlich, worauf es ankommt. Gute Taten. Aber nicht nur die Taten, sondern auch die Motivation dahinter sind wichtig. Die Helfer sind sich ihrer Hilfe nicht bewusst, sondern die tun das einfach. Und selbst wenn es ihnen gesagt wird, was sie tun, verstehen sie das immer noch nicht, sondern sie wundern sich, wann sollen wir das getan haben? Die anderen glauben aber, es richtig gemacht und richtig verstanden zu haben, aber selbst wenn es ihnen vorgezeigt wird, sind sie irgendwie verplant. Sie wissen gar nicht, was sie alles nicht getan haben. Und jetzt wird auch deutlich, warum Jesus die Jungfrauen für das Gleichnis vorher verwendet. Die Jungfrauen sind wie die Braut. Sie sind tadellos, unbefleckt und rein. Sie sind ein guter Vergleich für die Christenheit, die ja von Jesus oft mit der Braut gleichgesetzt wird. Aber sie sind mehr als eine Person. Es sind halt 10. Und damit bieten sie auch ein wenig mehr Flexibilität für das Gleichnis. Denn man kann 5 töricht werden lassen und 5 eben nicht. Ja, bei einer Braut ist das schwieriger, man kann ja nicht teilen. Und noch ein wesentlicher Punkt, der die Jungfrauen von der Braut unterscheidet, sie haben ein Licht. Und Christen sind ja das Licht der Welt. Aber deutlich wird auch, die Taten sind nicht das Einzige, was zählt. Es reicht nicht einfach nur Jungfrau zu sein. Ohne Öl wird das Licht nicht von Dauer sein. Und jetzt erklärt sich auch das Öl. Da muss man jetzt nicht lange überlegen oder erfinden, was dahin gehört, denn das Öl ist ja der Grund des Leuchtens, also die Motivation, die Haltung, der Charakter, wenn man so will. Das, was jemanden dazu bringt, zu sagen, ja, ich leuchte, aber das mache ich normalerweise so, also da muss ich mich nicht extra zu bringen, sondern es leuchtet. Und so möchte uns dieses Gleichnis sagen, seid vorbereitet auf die Wiederkunft. Seid Licht für diese Welt. Repräsentiert all die Ideale, für die Christentum steht. Helft den Menschen. Seid gütig. Aber tut das nicht nur einfach so, sondern lasst es selbstverständlicher Teil eures Charakters sein. Dieses Bild der Jungfrauen erinnert uns daran, wofür wir Christen stehen. Ja, wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Und ja, wir haben hohe Ideale und wir wollen uns dementsprechend verhalten. Wir wollen aber auch den Charakter haben, um das durchzuhalten. Wir wollen mit Jesus verbunden bleiben. Und zwar mit ganzem Herzen dabei sein. Mit diesem Gleichnis macht Jesus nichts Geringeres deutlich, als dass er das Öl unseres Herzens sein will. Und wir in Harburg haben dieses Gleichnis Sabbat für Sabbat vor Augen. Sabbat für Sabbat will uns dieses Gleichnis daran erinnern, dass Jesus nicht nur unsere Taten, sondern auch unser Herz möchte. Woche für Woche haben wir vor Augen, dass er plötzlich wiederkommt und Rechenschaft von uns fordern wird. Ihr habt jetzt zwar keine 10 Jungfrauen vor euch an der Wand, aber das Kreuz, was ja letztendlich das Gleiche ausdrückt. Wie wirkt jetzt diese beständige Erinnerung? Ist sie ein Versprechen? Ist es gut? Tut diese Erinnerung uns gut, zu wissen, ja, Jesus kommt wieder und er wird eines Tages Rechenschaft von uns fordern. Ja, toll, dann ist endlich alles an ein Ziel gekommen. Oder wirkt das vielleicht bedrohlich? Denken wir vielleicht, naja, wer weiß, ob ich angemessen vorbereitet bin? Wer weiß, ob ich wirklich leuchte oder ob mein Öl vielleicht irgendwann zu Ende ist? Die Wahrheit ist, es geht hier um Jesus. Denn er will doch unser Öl sein. Und so ist dieses Bild eine beständige Erinnerung daran, dass wir uns in unserem Charakter von ihm verändern lassen müssen. Denn dieses Gleichnis will ja nicht, dass wir dahin kommen und sagen, ja, wir müssen schaffen, wir müssen schaffen, wir müssen schaffen. Und am Ende wird es dann heißen, du hast, Samuel, du hast mir damals zu essen gegeben. Ja, und ich war außerdem da, als du durstig warst. Und Kleider habe ich dir auch gebracht. Das möchte ich nochmal anmerken. Sondern es soll dazu führen und uns daran erinnern, dass die Dinge, die wir tun, einfach selbstverständlich für uns sind, sodass man uns am Ende daran erinnern muss. Es ist nicht etwas, zu dem wir uns mit Gewalt zwingen müssen, sondern das wir gerne tun, weil es Teil von uns ist. Wie wollen wir jetzt mit dieser beständigen Erinnerung, die Jesus ja in uns wachruft, umgehen? Wir können natürlich sagen, naja, ich bin bequem und ich möchte mich eigentlich nicht ändern. Ich habe da keine Lust drauf, weil Änderung und besonders Arbeit an seinem Charakter ist ja auch anstrengend. Vielleicht bin ich ja auch stolz und sage, nein, über meinen Charakter habe ich selbst die Kontrolle. Ich entscheide, wie ich mich verhalte und wie ich mich verhalten will, was für ein Mensch ich bin. Ich ändere mich nur, wenn ich es will. Vielleicht habe ich aber auch Angst und sage, wer weiß, ob das, wohin ich mich da verändere, mir wirklich gefällt. Bin ich nachher überhaupt noch ich selbst oder bin ich dann irgendeine Marionette? Was kommt am Ende dabei heraus? Oder sage ich, etwas demütig, ja Jesus, arbeite an mir. Verändere meinen Charakter so, dass am Ende etwas herauskommt, das für dich taugt. Wo du das Öl bist. Wo ich Dinge einfach tue, gute Dinge tue, die zu meinem Charakter dazugehören, ohne dass ich mich groß anstrengen oder dazu überreden muss. Um die Antwort auf diese Frage werden wir nicht herumkommen. Vielleicht heute. Vielleicht müssen wir nicht heute gleich antworten. Aber solange ihr dieses Kreuz seht, wird sich die Frage Woche um Woche stellen. Und irgendwann wird eine Antwort kommen. Was für ein Mensch wollen wir sein? Wollen wir Jesus zu unserem Öl machen? Wollen wir ihn an unserem Charakter arbeiten lassen? Oder eben nicht? Amen.